please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Mein heutiger Gast ist Frank Henze. Frank Henze ist Inhaber von Sunball. Was Sunball macht und wo Frank überall Tennis gespielt hat, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten erfahren. Erstmal herzlich willkommen, lieber Frank. Wir sprechen miteinander. Du bist nicht in Hamburg, sondern du bist in Köln.
Genau, in Köln. Im Raum Köln. Bin aber gebürtiger Hamburger und lebe aber schon jetzt seit 20 Jahren im Raum Köln, ja.
Ich habe dich abgespeichert als schleswig-holsteinischen Tennisspieler. Tue ich dir da Unrecht?
Nee, du hast recht, wenn man es ganz genau nimmt. Ich komme aus Quickborn, das ist Schleswig-Holstein. Und ich habe immer für den Tennisverband Schleswig-Holstein gespielt, zumindest in der Jugend. Aber Quickborn liegt ja nur ein paar Kilometer außerhalb von Hamburg. Deswegen bezeichnet man sich oft auch gerne als Hamburger, auch wenn es nicht hundertprozentig korrekt ist, ja.
Weil der Hamburger sagt dann im Speckgürtel Hamburgs, ne?
Ja, so ungefähr, genau.
Wunderbar, prima. Ja, Frank, erzähl mal, deine Tennishistorie, du bist Jahrgang 79 oder, hilf mir, 77, ein Jahr jünger als ich. Und du hast dann eben in Quickborn gespielt. Spielst du heute selber noch aktiv?
Ja, ich spiele selber noch aktiv. Jetzt gerade natürlich jetzt im Mai, Juni auch viel wieder gespielt. Ich spiele hier noch Herrn 30, ist sogar noch meine Stammmannschaft, obwohl ich da schon mittlerweile der Älteste bin, aber solange die mich noch mit durchziehen, also in der Oberliga Herren 30, aber natürlich, man darf ja mittlerweile auch in zwei Mannschaften spielen, helfe ich, wenn immer es geht, auch in der auch Oberliga Herren 40 aus, bei uns im TC Weiden, im Kölner Westen, sehr schöner Verein und ja, solange ich weiterhin fit bin, dann ja, spiele ich da immer noch sehr gerne und macht noch viel Spaß und auch im fortgeschrittenen Alter schaffe ich es noch so einigermaßen, das Niveau noch zu halten, ja.
Mal sehen, wie lange. Wunderbar. Super. Ich weiß, ich meine, wir haben ja viele ganz, ganz, ganz viele gemeinsame Bekannte aus dem Norden und viele haben aufgehört und viele Leute, die ich treffe, sagen noch, oh, ich würde gerne wieder oder haben jetzt auch in Corona wieder angefangen. Andere wiederum haben Knie oder Rücken und können leider nicht mehr spielen. Das ist ja auch so. Oder könnten nur lange Bälle spielen und können sich auch nicht damit abfinden, dann das nur zu tun, was ich auch irgendwo gut nachvollziehen kann. Geht es dir auch so, dass du viele Leute triffst, die sagen, aua, aua, ich kann nicht mehr?
Ja, das ist natürlich immer so ein Thema, auch bei mir. Ich hatte dann mal ein Jahr, wo ich dann gar nicht spielen konnte, wo ich dann auch dachte, mit der Schulter geht's dann nicht mehr. Dann hat sich das aber recht glücklich gefügt, dass es dann von alleine sich, war mir von alleine die Bizepssehne gerissen, was ja eigentlich
ach, du Elend.
Okay dann gemacht. Ja, hört sich schlimm an, aber war super dann und dann wurde es wieder besser.
Und okay.
Dann ging es auch wieder, aber sag mal, ohne zusätzliche Stabilisierung und Kraftübungen geht es bei mir auch nicht mehr. Und ja, klar, es wird immer dünner und auch bei der Mannschaft fallen natürlich immer mal welche aus, die dann hier und da was haben. Ja, das bleibt nicht aus, aber ja, solange es noch geht und man muss eben wirklich was dafür tun, um weiter fit zu bleiben. Ansonsten geht es einfach nicht, ne?
Und genau dieses Motto verfolgen ja auch die Urlaubsgäste, die Kunden sind bei Sunball. Sunball in einem Wort geschrieben, kann jeder ja im Internet raufklicken, ganz einfach zu finden, sunball-tennis.de oder bei Google eingeben. Dann landet man auf einer Homepage, die habe ich jetzt vor Augen. Und dann steht hier Tennishotels, Star Coach Events, Turniere und Tenniscamps, Tennisschule, Padel. Lieber Frank, seit wann machst du das? Das ist deine Plattform, das ist deine Firma, korrekt?
Ja, richtig, genau. Das ist meine Firma. Also es sind, wenn man es genau nimmt, es sind zwei Firmen. Einmal ist es Sunball Tennis. Das ist die Tennisschule in Feriendestinationen oder in Hotels oder auch der Betrieb von Tennisanlagen. Und die zweite Firma ist die Reiseagentur Sunball Reisen. Da buchen wir für Tennismannschaften, auch für Einzelpersonen, Tennisurlaub. Also man kann über uns die klassische Mannschaftsreise buchen. Man kann aber auch, wenn du sagst, du, ich möchte mit meiner Familie im Sommer in Urlaub fliegen und ich möchte jeden Tag schön Tennis spielen oder eine Trainerstunde nehmen, dann kann man das genauso über uns buchen. Also es ist einmal Sunball Tennis und Sunball Reisen. Sunball Tennis bin ich selber zu 100% der Inhaber. Bei Sunball Reisen bin ich 50-50 mit einem anderen, mit Arik Vollmer. Wir sind da die beiden Gesellschafter. Und ja, so sind wir aufgestellt und es läuft aber alles unter dem Dachnamen Sunball, sodass es für die Gäste natürlich alles in einer Hand abläuft. Also man kann dann über uns die Tennisreise buchen, über unsere Reiseagentur und kann dann über uns auch gleichzeitig dann das Tennispaket buchen, also die Trainerstunden oder auch natürlich die Mannschaften, die mit eigenem Trainer kommen oder die einfach nur die Plätze buchen, die sagen, ich möchte aber jetzt jeden Tag von 10 bis 12 drei Plätze haben und so weiter. Also das kann man dann über uns alles abwickeln lassen, damit die Trainer oder die Urlauber, damit die sich nicht selber mit der Reisebuchung rumplagen müssen sozusagen.
Aha, verstehe. Super. Und sag mal, wie groß ist diese Firma? Also ich will dich jetzt nicht nach Gewinn und Umsatz fragen, aber gib uns mal irgendwie einen Indikator, damit ein Hörer ein Gefühl dafür bekommt, wie groß ist so eine Tennisreisen- und Tennistrainer-Management-Firma?
Ja, es ist erstaunlicherweise, ich bin ab und zu immer selber auch ein bisschen überrascht, wie groß das Ganze geworden ist. Also wir arbeiten mittlerweile in über 10 Ländern. Also eigentlich in allen wichtigen Feriendestinationen, Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Kroatien, auch in Österreich, auch ein bisschen in Nordafrika, auf den Malediven arbeiten wir mit drei Inseln oder Inselresorts zusammen. Wir starten jetzt auch im Oman, also das ist schon wirklich sehr groß geworden und wir haben jetzt im Sommer, wo alle Hotels ja geöffnet sind, sind parallel etwa 70 Trainer im Einsatz, die überall für uns oder mit uns Training geben. Wir haben sehr viele Hotelkooperationen. Das sind etwa 50, 60 Hotels, mit denen wir arbeiten, wo wir also die Tennisschule leiten oder auch die Tennisplätze komplett verwalten. Das sind alles Hotels, die haben ein paar Plätze am Hotel oder es gibt auch Anlagen, die dann 10, 15 Tennisplätze haben. Also ja, es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren erfreulicherweise positiv entwickelt und ist dann irgendwann immer größer geworden, ja.
Wow, beeindruckend. Und seit wann machst du das?
Also ich mache das jetzt schon, also meine Firma ist es jetzt seit über 20 Jahren auch schon. Also ich hatte da sehr früh schon die Chance, also Sunball gab es schon. Ich habe damals direkt nach dem Abi habe ich dann gestartet, so die klassische Sache, die man ja gerne als Tennisspieler, als Tennistrainer nach der Schule macht, dass man mal ein bisschen ins Ausland geht. Dann war ich an schönen Orten wie Mallorca, Ibiza und so weiter und habe da meinen Sommer verbracht. Und damals war Sunball, also es gab Sunball schon, was natürlich für mich sehr vorteilhaft war, weil ich das jetzt nicht komplett von Null aufbauen musste. Das hat jemand anderes damals geleitet, Hardy von Manstein heißt der, der ist auch aus dem Norden und der hat mich sehr früh mit ins Boot geholt, hat mich dann gefragt, ob ich das so ein bisschen mit managen möchte, so gewisse Anlagen. Es waren damals aber auch nur ein paar Anlagen. Und dann hatte ich 2001 die Möglichkeit von ihm das zu übernehmen und und dann hat sich's sukzessive wirklich erweitert. Die ersten Jahre waren, wie es ja meistens so ist, auch nicht ganz so einfach. Ne? Man muss es ja auch erstmal dann irgendwie das Trainernetzwerk aufbauen. Also mittlerweile haben wir, wie gesagt, unglaublich viele Trainer und auch erfreulicherweise viele Trainer, die auch fest bei uns arbeiten. Früher war es dann oft so, dass man dann wirklich, wenn irgendwo ein Trainer ausgefallen ist, dann war man schon ein bisschen am Schwitzen, weil man dann vielleicht selber einspringen musste oder keinen Ersatzmann hatte. Und jetzt mittlerweile ist das alles ein bisschen einfacher geworden. Und deswegen, also da, das habe ich dann nach der Schule gemacht, denn gab es ja damals noch gab es ja noch Pflicht, Bundeswehr oder Zivildienst, dann war ich auch noch beim Bund 10 Monate, dann habe ich in Hamburg noch studiert und habe das dann am Anfang nebenbei gemacht, und als ich dann mit dem Studium fertig war, dann habe ich dann mich voll auf Sunball konzentriert und das dann auch immer noch erweitert, ne?
Wow, beeindruckend. Und wir werden natürlich dann auch darüber sprechen, was ist gutes Training, was ist schlechtes Training. Hast du da eine Meinung zu? Also letztendlich ist es ja so, dass viele Vereine oder Vereinsmanager, Ehrenämtler diesen Podcast hören. Und hast du da vielleicht auch sogar Handlungsempfehlungen, wo du sagst, ich denke, im Jahr 2024 sollte Tennistraining folgendermaßen aussehen? Kannst du da mir einen Einblick geben in deine Meinung?
Ja, gerne. Ja, ist natürlich eine sehr umfassende Frage, die man, wenn man das, am Ende ist natürlich das Entscheidende, dass man den Spieler, den Gast zufriedenstellt und dass man schnelle Lernerfolge erzielt, ne? Also das ist bei uns ja noch wichtiger als im Tennisverein, weil im Tennisverein, übertrieben gesagt, haben die Kinder oder die Spieler haben ihre Mitgliedschaft, haben ihren Saisonbeitrag bezahlt. Also die können dann eigentlich nicht weglaufen. Bei uns ist es nun mal so, dass die Gäste im Urlaub viele Möglichkeiten haben. Die müssen ja nicht zum Tennis kommen, die können auch viele andere Sportangebote nutzen. Viele buchen auch erstmal eine Stunde, um zu sehen, wie ist denn das Training. Und wenn das Training dann nicht gut war, dann wird einfach nicht weitergebucht, ne? Also ich denke, man muss einfach, der Erfolgsfaktor ist einfach, dass man schnell den Tennisspieler begeistern kann, dass man schnelle Lernerfolge schafft, dass man natürlich auf den Spieler eingeht, was genau möchte der. Es gibt ja nun mal auch die Spieler, die wollen noch mehr auf die Technik achten oder alles im Detail wissen. Einige wollen mehr schwitzen und Bälle schlagen. Mhm. Also wir kommen auch sehr, sehr, sehr viel darüber, einfach über den Kontakt mit dem Spieler, über die menschliche Art, über die Körpersprache auch des Trainers auf dem Platz. Also ich finde einfach, man muss das Training einfach gestalten, indem man das auch nicht verkompliziert, indem man einfach auf den Spieler, auf den Gast eingeht. Und man muss einfach schauen, sehr individuell, was braucht jetzt der Spieler und wie kann man schnelle Lernerfolge erzielen. Ne? Nur dann macht ja auch der Spieler weiter. Gerade bei den Kindern, es wird ja viel gesprochen über die Mentalität und Generation. Kinder, die wochenlang keinen Spaß haben oder die keine Fortschritte sehen, die werden einfach nicht langfristig weiterspielen. Ne?
Also ist der Dienstleistungsgedanke groß geschrieben bei dir und bei euch in der Firma?
Genau, das natürlich in einem Hotel noch mehr, weil da ist es ja tatsächlich der Klassiker, dass der Gast oder der Kunde ist König. Das ist ja in einem Hotel, gerade wenn das in ein Hotel ist im gehobenen Segment, wo die Gäste teilweise extrem viel Geld bezahlen für den Urlaub. Und wenn sie dann von einem Tennistrainer nicht richtig empfangen werden oder das Gefühl haben, der Tennislehrer ist nicht sehr motiviert oder eventuell noch arrogant oder wie auch immer, dann ist das natürlich ein absolutes No-Go, was die Hotels auch sich überhaupt nicht erlauben können. Und ich habe auch das, also was, wo wir auch die Erfahrung gemacht hatten, dass die Trainer, die bei uns gut arbeiten können, dass die tatsächlich in den Vereinen auch einfach Erfolg haben, weil die das im besten Fall einfach so ein bisschen diese Urlaubsatmosphäre oder diese lockere Atmosphäre auch in einen Tennisverein mit transportieren können. Weil heutzutage, früher hat man immer gesagt, so ja, im Hotel arbeitet man ein bisschen mehr in die Richtung, dass man vielleicht ein bisschen lockerer ist und so weiter. Und in einem Tennisverein ist alles ein bisschen ernster oder seriöser, aber das ist eigentlich, man möchte ja auch den Tennisverein so gestalten, dass die Leute da hinkommen, dass die eine schöne Zeit haben, dass die vom Alltag ein bisschen abschalten können. Also ich sehe das auf jeden Fall so, der Dienstleistungsgedanke, die Betreuung der Spieler, der Mitglieder, auf die eingehen und heutzutage noch mehr als früher einfach, dass man jede Stunde ein bisschen was mitnehmen kann und auch kleine Lernerfolge erreichen kann.
Verstehe. Jetzt hast du ja sicherlich auch eine Meinung zum Thema Vereinstraining. Hab verstanden, es gibt natürlich einen Unterschied dann von der Zielgruppe her. Und ja, was kannst du einen ehrenamtlich Tätigen damit auf den Weg geben? Welche Handlungsempfehlung würdest du geben? Worauf sollte man achten bei der Auswahl von Tennistrainern? Wie wählst du Tennistrainer beispielsweise aus? Oder wann sagst du auch, das passt nicht mehr? Du kannst ja nicht irgendwie jemanden dann engagieren. Da überspitzt gesagt, bucht niemand eine Stunde. Da wird irgendwann Frank Henze ja auch sagen, mein Lieber, irgendwie passt das nicht mit uns.
Ja, ja.
Welche Hinweise kannst du da geben? Wie wählst du, wie erkennst du einen guten Tennistrainer?
Also ich versuche mir immer so ein bisschen ein Gesamtbild zu machen. Also natürlich gibt es die harten Fakten wie Ausbildung, Erfahrung, Trainerlizenz, Spielstärke. Das ist natürlich alles auch wichtig oder irgendwo auch die Basis. Aber übertrieben gesagt, es bringt uns auch der beste A-Trainer nichts, wenn die Gäste, wenn er nicht den Zugang hat zu den Spielern, ne? Und wenn er einfach durch seine Art vielleicht nicht so rüberkommt, weil er das Gefühl hat, die Gäste müssen ja alle zu mir kommen und mich ansprechen. Also wir brauchen natürlich schon auch jemanden, der einfach diese Begeisterung vorlebt und der auch diese proaktive Art hat, auf die Leute zuzugehen und auch so ein bisschen einfach die Spieler zu motivieren. Also so, dass ich dann einfach versuche, das Gesamtbild zu sehen. Und natürlich steht die Gastgeberrolle und die Service-Mentalität auch absolut an vorderster Stelle, weil ja, heutzutage kann man nirgendwo, also ob das jetzt im Verein ist oder ob das im Tennis, im Hotel ist, kann man im Prinzip nirgendwo mehr so arbeiten, dass man ja, dass man mit einer gewissen Arroganz arbeitet oder dass man nicht auf die Gäste zugeht oder auf die Spieler eingeht, ne? Also ich versuche mir da immer so ein Gesamtbild zu machen und versuche auch so ein bisschen natürlich den Menschen zu verstehen, der dahinter steckt. Ich muss ja auch sehen, passt der in dieses Ambiente bei uns, in dieses Ferienresort, wo es ja auch Unterschiede gibt, sagen wir mal. Es gibt denn das sehr luxuriöse 5-Sterne-Plus-Hotel. Es gibt vielleicht ein sportliches 4-Sterne-Club-Resort. Also da muss ich eben auch schauen, wer passt wohin. Und ja, im Prinzip sollte ein Verein dieselbe Vorgehensweise haben. Ne? Man muss gerade im Verein, man möchte ja die Mitglieder binden, man möchte neue Mitglieder gewinnen. Also da, indem man auch einfach diesen Service, diesen Gastgebergedanken lebt und versucht einfach eine Tennisclub-Atmosphäre zu schaffen. Ne? Also da würde ich jetzt auch nicht nur nach den harten Fakten gehen, Ausbildung und Spielstärke und so weiter, sondern dann auch die Soft Skills sozusagen betrachten.
Hm. Sucht ihr gerade Tennistrainer? Können sich Tennistrainer bei euch bewerben, die im Ausland arbeiten möchten? Oder seid ihr?
Also grundsätzlich doch. Also können sich permanent, also es bewerben sich auch über das ganze Jahr Trainer. Dadurch, dass wir sehr viele Trainer ja im Einsatz haben, ist das ja auch ein dynamischer Prozess, dass immer mal irgendwo auch einer sich verletzt oder dann vielleicht auch früher abreisen muss aus irgendwelchen privaten Gründen. Das kann natürlich auch immer passieren. Also es können sich immer gerne Trainer bewerben. Ob das jetzt ein Kurzeinsatz ist von ab 2 Wochen, also das ist bei uns auch möglich. Zum Glück oder erfreulicherweise haben wir auch viele Trainer, die fest mit uns arbeiten. Das ist ja dann irgendwo unsere Basis. Und das sind die Trainer, auf die ich mich natürlich seit Jahren verlassen kann. Also es gibt Trainer, die arbeiten seit 15, 20 Jahren schon mit uns. Und ja, das freut mich natürlich auch sehr, dass es diese Trainer gibt, die auf die, wie gesagt, ich mich dann auch das ganze Jahr verlassen kann und die man auch lange schon kennt, wo man ja auch eine enge Bindung hat. Aber nichtsdestotrotz sind die Kurzzeittrainer, die dann für ein paar Wochen kommen, weil wir in gewissen Saisonzeiten einfach auch mehr Trainer brauchen, weil auch der feste Trainer muss mal Urlaub haben und so weiter, die sind auch wichtig und ja, die können sich auch jederzeit gerne bei mir bewerben natürlich, ne?
Legendär. Und jetzt gucke ich mal hier auf Star Coach Events, apropos Kurzeinsätze. Und ich lese mal vor, liebe Hörer. Michael Tillström, Omar Camporese. Der hat auch gegen Becker mal ein richtig geiles Match gespielt. Francesco Clavet aus Spanien. Karel Novacek auch am Roten Baum, bei dem war ich bei, Junge. Jan Gunnarsson, ein Publikumsliebling am Hamburger Roten Baum. Martin Sinner, stehe ich jetzt auf dem Schlauch, ist das auch ein Italiener? Wie Yannick Sinner?
Das ist ein Deutscher, der ist...
ja, genau!
Der spielt immer so um die 40, 50 in Deutschland. Und aus Süddeutschland,
Genau, richtig. Und hier, Rense, böse Feiten. Unser erster Profi, mit dem wir aufgenommen haben. Die Folge kann ich jedem nur empfehlen.
Ja,
absolut geiler Typ. David Prinosil, Davis Cup, Thomas Behrendt, super Typ. Den habe ich beim Tennistrainerkongress DTB sprechen hören. Sehr sympathisch, muss ich sagen. Du, wie kommst du an solche Legenden des Tennissports ran?
Ja, das hat sich auch so über die Jahre entwickelt, über persönliche Kontakte. Wenn man mit den Spielern natürlich erstmal in Kontakt ist, dann kommt man über die auch an andere Spieler ran. Das sind schon absolute Highlights, wenn die Hotels mir sagen, Mensch, wir wollen irgendwie was Besonderes anbieten, dass wir sagen, wir bieten da jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen mit so einem Ex-Profi an. Und das waren tatsächlich auch für mich, ich war ja bei vielen Events dann auch selber da, waren schon tolle Erlebnisse. Und wir haben da auch da, so am Anfang war das echt schwierig, aber nach und nach so ein bisschen das Netzwerk aufgebaut und sind wirklich, wie du auch gesagt hast, coole Namen dabei. Und auch, einfach coole Typen, weil auch da ist es eben so, der tollste Name hilft am Ende nichts, wenn der vor Ort nicht freundlich ist zu den Gästen oder nicht engagiert ist im Training. Ne? Also da kann man dann zwar sagen, ich habe mit dem und dem gespielt, aber wenn jetzt der Spieler sagt, Mensch, ich habe da aber überhaupt nichts gelernt oder der war total unfreundlich oder so, dann bringt das auch nichts. Aber ich muss auch sagen, auch die Spieler, die Namen, die du jetzt vorgelesen hast oder auch die anderen, also auch menschlich wirklich tolle Typen dabei und waren super Events. Wir haben über die Jahre wirklich schon viele gehabt. Wir hatten auch mit Michael Stich viele Events bei Aldiana eine Zeit lang gemacht. Da war er, Michael, für Aldiana so ein bisschen der das Marketingbotschafter. Das waren natürlich auch Events, wo man, klar, bei den ersten Events, damals war ich ja auch noch deutlich jünger und so, da war man natürlich schon dann auch irgendwo aufgeregt und das waren schon wirklich coole Highlights. Und dieses Jahr zum Beispiel kommt im September, das ist jetzt gerade finalisiert, ist noch nicht auf der Website, kommt Thomas Berdych auch zu einem Event nach Sizilien. Das ist natürlich auch ein super Name, weil der erst gerade aufgehört hat vor ein paar Jahren und der war ja jetzt auch immer eigentlich in den Top 5 die letzten 10, 20 Jahre. Und und dann hat sich das so entwickelt. Dann hatten wir über die Schweden hatte ich mal einen super Kontakt bekommen, über auch ein Hamburger, Matthias Rohlin, den kennst, der ist gebürtiger Schwede, der hatte dann mir die ganzen schwedischen Kontakte besorgt. Da hatten wir jetzt auch zum Beispiel mit Magnus Norman, Joachim Johansson, also das hat sich dann so entwickelt und ist für die Gäste natürlich auch ein Highlight dann, wenn man da, die stehen auch wirklich mit dem Spieler auf dem Platz. Es ist dann meistens so ein Camp-Programm, dass man auf 3-4 Plätzen arbeitet und dann stehen die so 30, 45 Minuten wirklich mit dem Star-Coach auf dem Platz und trainieren und die andere Zeit trainieren die dann mit unseren Coaches. Ne?
Geil. Und da muss er dann natürlich auch die gleichen Anekdoten immer erzählen am Tresen abends, das gehört ja auch dazu, oder? Also so ein Camporese, der wird dann immer wieder darauf angesprochen, Australian Open 92 gegen Becker. Ich habe hier nochmal gerade nebenbei gegoogelt für uns beide. 311 Minuten, 7-6, 7-6, 0-6, 4-6, 14-12.
Hatte einen Matchball, glaube ich, aber ja, das war unglaublich knapp. Und das gehört natürlich dazu, dass man hinterher sich dann auch unterhält, dass man was trinkt zusammen oder ein nettes Abendessen zusammen hat, so ein Camp Abschluss oder so ein, also das gehört natürlich dazu, dass man dann auch mit den Spielern plaudert und natürlich auch die Fragen stellt und das darf natürlich nicht fehlen.
Ja, das wollen die Gäste ja dann auch irgendwo. Und ja, also ich habe ja auch festgestellt, das ist ja auch Wesen unseres Podcastes hier, dass es relativ viele Profis gibt, die ja auch gerne eben drüber sprechen, wenn man sie eben da im richtigen Moment drauf anspricht. Ne? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Michael Stich zum 100. Mal erzählen möchte, wie er gegen Becker auf Rasen in Wimbledon gespielt hat, das Finale.
Ja.
Aber gerade so die Profis, ja, wenn man da eben die richtigen Fragen stellt, das fände ich unglaublich spannend. Oder kannst du das noch hören oder sagst du so, ach du, ich kenne sie alle, ich habe alles 100 Mal gehört? Gibt es da irgendwelche Highlights, an die du dich erinnerst?
Also grundsätzlich ist es so, dass diese Geschichten, die werden ja nie langweilig. Und Highlights würde mir jetzt tatsächlich, was auch wirklich eine lustige Geschichte ist, wenn der Carsten Brasch zum Beispiel, der hat auch bei uns viele Events gemacht, wenn der über sein Match erzählt mit Serena und Venus Williams. Ich glaube, die Geschichte erzählt er auch immer gerne. Und der Carsten ist ja auch ein super geselliger Typ, der wirklich da keiner ist, der dann sagt so irgendwann, so jetzt gehe ich dann, sondern der sitzt mit dir dann auch wirklich bis zum letzten zusammen und erzählt dann gerne über die Geschichten. Und der hat das dann tatsächlich, diese Geschichte, die habe ich dann schon öfter mal gehört, auch wie er dann tatsächlich spontan mit Venus und Serena Williams das Match hatte, nachdem er ja auch schon, glaube ich, ein, zwei Bierchen Intus hatte. Und trotzdem hat er sie ja relativ deutlich geschlagen. Und das ist natürlich so ein Klassiker, kann man ja schon fast sagen. Ne? Und das ist sicherlich so ein Paradebeispiel, sagen wir mal, der Carsten, ne? Katze Barsch.
Battle of the Sexes als Stichwort.
Ja, ja.
Da gab es ja mal 1973 ein großes Match mit Billie Jean King, wenn ich mich erinnere.
Ja,
es
genau,
gab,
das sind so die, ja.
Ja, es gab mal, das habe ich hier auch zufälligerweise jetzt in Vorbereitung auf unsere Aufnahme recherchiert, weil ich habe ja auch so ein paar Fragen für das Tennisabitur vorbereitet, was gleich folgen wird. Okay. Battle of the Surfaces gab es ja auch im Jahr 2007. Ich muss gestehen, das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Radar. Erinnerst du dich an Battle of the Surfaces? Hälfte des Platzes war Asche, die andere Hälfte Rasen.
Ja, das war Nadal mit Federer, glaube ich, ne? Und das
genau, sieht genau
schon überragend aus, ne? Der Platz ist ja eigentlich unglaublich, dass man so einen Platz überhaupt da aufbaut. Das war nicht so riesig, glaube ich. Also war klar schon in den Medien, aber das war schon cool, ja. Aber haben die denn überhaupt ein richtiges Match da gespielt?
Ich glaub schon. Ja, die haben drei Sätze gespielt, ne? Achso, und die hatten, okay. Die hatten irgendwie auch Probleme mit irgendwelchen Tierchen auf der Rasenseite. Also irgendwie war die Qualität da nicht so richtig gut.
Ja, das kann ich mir auch gar nicht mal so einfach vorstellen, da so
einen
so aufzubauen.
Also, letztendlich muss ich aber gestehen, ich habe das damals nicht gesehen oder so, oder ich habe es nicht wahrgenommen. Bin zufälligerweise per Google drauf getroffen, aber man merkt, du bist im Thema und du kennst dich aus. Guckst du aktuell noch Tennis im Fernsehen oder sagst du, ich habe so viel beruflich mit Tennis zu tun, hör mir auf mit Wimbledon gucken?
Nee, also irgendwie ist Tennis, man muss ja auch sagen, es ist einfach auch so ein Sport, den, das ist ja auch das Gute, dass es so viele Tennis-Verrückte gibt und es ist auch so ein Sport, wo man nicht genug kriegen kann. Also es ist für mich tatsächlich, klar, ich kann mir jetzt teilweise schlecht im Fernsehen ein 5-Stunden-Match anschauen, aber auch zeitlich, aber dann hat man den Fernseher nebenbei laufen und dann guckt man, wenn es drauf ankommt, immer mal. Aber ich finde tatsächlich ich bin ja auch dann auch durch den Job, wo wir ja mehr im Freizeitbereich arbeiten, auch meine Kinder, die sind jetzt noch nicht so alt und die spielen dann auch eher in unteren Ligen. Aber ich finde Tennis selber, wenn man sich ein Match in der Kreisliga anguckt oder Bezirksliga, ist es trotzdem immer cool zu gucken und immer spannend, weil es einfach trotzdem immer irgendwie kuriose Situationen gibt, kuriose Spielertypen. Also ich finde, Tennis kann man einfach immer schauen und da ist es teilweise fast schon egal, ob jetzt Kreisliga oder Bundesliga, weil es einfach immer interessant ist. Ne? Und im Fernsehen, klar, habe ich jetzt auch French Open gesehen und leider hat es nicht ganz gereicht fürs VRF, aber ich finde, da ja, kann man tatsächlich.
Schönes Stichwort. Schönes Stichwort. Du hast gesagt, leider hat es nicht gereicht für Zverev. Also dein Herz schlägt auch für die deutschen Spieler. Oder gibt es da andere Profis, die jetzt dein Herz erobert haben im Jahr 2024?
Ja, schon. Also ich bin da tatsächlich immer so, dass ich denn für die deutschen Spieler bin. Und klar gucke ich mir auch die anderen Spieler gerne an und war aber auch nie so, dass ich jetzt denn so leidenschaftlich auf der Seite von Nadal oder Federer oder Djokovic, ist ja auch so ein polarisierender Typ. Also da sind ja viele, die dann so ganz klar, ich bin dann so Federer oder ich mag den Djokovic nicht, sagen auch viele Freunde von mir. Also da bei anderen Spielern bin ich immer eher so neutral. Das gucke ich mir natürlich auch dann gerne an und aus Leidenschaft für den Sport. Aber ja, ich habe dann schon immer für die Deutschen auch mitgefiebert. Natürlich früher Boris Becker immer und dann...
Hand aufs Herz. Ja. Frank, Becker gegen Stich. Für wen warst du im Wimbledon-Finale? Jetzt sag nicht für beide.
Nee, da war ich tatsächlich für Becker. Also, ja.
Liegt an unserem Jahrgang, ne? Man ist mit Becker ein bisschen groß geworden.
Einfach, genau, weil Stich irgendwie später kam und Stich war ja ein super cooler Spielertyp, aber klar, die Spielweise von Boris war vielleicht auch früher noch ein bisschen emotionalisierender. Aber da war ich tatsächlich für Becker, obwohl es ja eigentlich im Nachhinein cooler war, dass Stich auch mal Wimbledon gewonnen hatte und ein anderer. Also und ansonsten, klar, war ich natürlich dann auch immer bei allen Spielen für Michael. Aber in dem Match, ja, war ich tatsächlich für Boris Becker, ja. Das ist schon.
Wen hast du denn auf deiner Bucketlist? Ich weiß gar nicht, ob der Begriff passt in diesem Kontext. Andersrum formuliert, wenn du dir einen wünschen dürftest von allen Ex-Profis dieser Erde, der bei dir, ich sag jetzt bei dir, ein Tenniscamp machen würde, auf deiner Homepage veröffentlicht, Sunball Tenniscamp mit da und da. Wer wäre das?
Ja, da würde ich schon klar Roger Federer sagen, weil das ist einfach...
Aber der hat doch Zeit!
Ja, klar, also mit denen, also wir haben ja viele Events organisiert, aber wie du auch gesehen hast, die Spieler sind schon alles eher Spieler, die dann sagen, außer jetzt Michael Stich, ne, der war jetzt eigentlich so der größte Name, wir hatten auch mal mit Pat Cash mal ein Event gehabt oder zwei, aber das sind ja meistens waren das Spieler, die jetzt nicht unbedingt Top 5 standen, sondern eher so 5 oder 10 oder 20 oder 30 in der Welt, weil es einfach mit diesen absoluten Legenden ist es super schwierig, ne? Die kriegen so viele Angebote und die haben es natürlich auch nicht irgendwie nötig, dann zu sagen, dass sie dann sich für so ein Event bereitstellen. Und ein Federer, der hat natürlich, kann natürlich überall Urlaub machen und irgendwo eingeladen werden wahrscheinlich auch. Also das ist schon sehr schwierig, solche Leute zu solchen Events zu begeistern und dann zu sagen, ja, jetzt spiel mal 2 Stunden mit den Urlaubern oder so. Ne? Das, da haben die vielleicht auch nicht unbedingt die Lust zu. Ne? Und aber klar, Roger Federer wäre natürlich die absolute Legende, dass man sagt, wenn man sagen könnte, man hat jetzt ein Event mit Roger Federer, das wäre ja auch für die Tennisspieler. Ich glaube, jeder Tennisspieler, den man fragen würde, Mensch, wir haben hier ein Event und du kannst mit Roger Federer mal eine Stunde auf dem Platz stehen, das wäre ja schon der Hammer für eigentlich alle Tennisspieler wahrscheinlich, ne?
Du, wenn es soweit ist, ich würde vorbeikommen.
Ja. Also, ja, ich werde dran arbeiten und mein Bestes versuchen. Hab noch keinen persönlichen Kontakt zu Roger bisher bekommen, aber mal schauen, ja.
Warst du denn mal Starstruck, nennt man das, glaube ich, neudeutsch? Heißt, hast du mal irgendeinen getroffen, wo du gedacht hast, jetzt halte ich die Luft an? Also bei mir war das mit Stan Smith der Fall, der auf einmal beim Laver Cup neben mir stand, als ich auf 16 Holzschläge an der Wand guckte und er mich ansprach. Okay. Ja, da war ich wirklich, da ging mein Puls in die Höhe, als wenn, was weiß ich, irgendwie eine 15-jährige Taylor Swift trifft. Gab es mal einen Moment, wo du dich erinnerst, Alter, da habe ich den und den getroffen?
Ja, also wir haben jetzt in den Hotels, wir arbeiten ja ab und zu auch in so sehr teuren Resorts, dann auf Sardinien oder Sizilien, die dann wirklich wo dann auch einfach absolute, ja, wenn man so sagen kann, Superstars auch Urlaub machen. Also da waren dann auch Urlauber wie mit Marco van Basten, habe ich auch mal kurz auf dem Platz ein bisschen gestanden, oder auch, also Fußballprofis, die dann da einfach nach der Saison Urlaub gemacht haben, auch Michael Ballack oder Italiener, so wie Totti und Del Piero und so, da ist man bei den ersten Begegnungen ist man schon, ja, dann ist das schon irgendwie ein komisches Gefühl und man ist dann natürlich nervös, aber man, ja, man merkt ja dann, wenn man so ein paar Begegnungen hatte, dann merkt man ja auch, das sind ja absolut normale und lockere Typen und dass man da jetzt nicht, das ist ja eine ganz normale Konversation auch mit solchen und ja, wie gesagt, am Anfang ist man da schon irgendwo ein bisschen nervös oder fühlt sich ein bisschen besonders an, aber dann, genau, wie gesagt, man gewöhnt sich
dann. Und dann hast du Totti gesagt, go in the knee, in die Knie gehen, oder?
ja, ungefähr, genau. Ja, es kam auch zum Beispiel, nachdem wir, es war auch der Fabio Grosso, war auch mal dort auf Sardinien, mhm. Das war ja der uns bei der WM 2006 rausgeschossen hat. Im Halbfinale, der Linksverteidiger von den Italienern.
Dem hast du Training gegeben?
Nee, habe ich nicht, aber da war das
oder ihr?
Tatsächlich, wenn du, nee, aber der hat tatsächlich bei uns Tennis gespielt, der hat aber alleine Tennis gespielt.
Ja, der soll alleine in die Ballwand gehen.
Ja, ja,
da war Pfui. Natürlich
gerade der damals unseren Traum zerstört hat, dass man den dann trifft, war dann auch ein bisschen seltsam, aber ja, also...
Ja, okay. Das muss er sich auch öfter anhören wahrscheinlich, ne?
Aber es ist tatsächlich, auf dem Tennisplatz ist das, ja, auf dem Tennisplatz ist das ja, egal mit wem du da stehst, ist es einfach sofort eine lockere Atmosphäre. Ja, ich habe zum Beispiel was anderes, was vielleicht auch ganz witzig, ich habe mal mit dem, da war ich, das ist auch schon lange her, da war ich auch noch relativ jung, habe ich mal mit dem Präsident von Kasachstan habe ich mal Tennis gespielt. Also der war in so einem Luxusresort in der Türkei. Ja. Hat da so eine eigene Villa gehabt mit seinen Securities und die Villa hatte sogar einen eigenen Tennisplatz und der wollte irgendwann auch ganz früh morgens, ich glaube um 7 oder 7:30 trainieren, so dass ich schon Angst hatte, wenn ich das jetzt verschlafen sollte. Ja, und dann kam ich da hin und habe dann da mit ihm und den Bodyguards, die wollen dann eher so ein bisschen spielen, ne? Aber das,
ja,
ja. Ja, der war ja von, der war tatsächlich von Kasachstan, ich weiß gar nicht, ob sein Ruf, ja, gut war oder ob da.
Aber, das weiß ich auch nicht.
Der war tatsächlich sehr lange von Kasachstan der Präsident und ja, also das.
Da hast du dein gebügeltes Polohemd rausgeholt, Hemd in die Hose, ganz in weiß. Good morning. Und dann hast du gesagt, erstmal 10 Runden einlaufen.
Ja, klar, da habe ich nur Drills und ja.
Ja.
meistens wollen ja solche eigentlich eher dann so einen Spielpartner haben und dann, dass man da ein bisschen doppelt spielt und
ja,
so
klar.
Weiter. Ja.
Ja. Mein lieber Frank, du hast ja eben einige oder wir haben einige deiner Tennistrainer Star-Coaches erwähnt. Und wir haben auch über Pat Cash gesprochen, der auch bei dir Training gegeben hat. Bist du bereit für das Tennisabitur? Und ich möchte mit dir erstmal verhandeln, was eine richtige und falsche Antwort wäre. Also, ich werde dir jetzt gleich 5 Namen nennen deiner Star-Coaches und werde dich nach der höchsten Weltranglistenplatzierung fragen.
Okay.
So, wie viel möchtest du abweichen dürfen, plus minus? Also was ist da angemessen?
So 5 bis 10 Plätze?
Also, okay, sagen wir 10 Plätze plus minus.
Okay.
Ja? Das okay. Ist doch fair.
Ja, okay.
Bevor ich gleich auf die 5 Namen komme, weil du eben Pat Cash erwähnt hast, möchte ich eine Sonderfrage hier noch formulieren. Wir beide ja wissen, also Fonfmann hat in der Tat auch in London mal mit Pat Cash bei so einem Firmen-Event gespielt. Da haben die den gebucht für eine Anwaltskanzlei. Ah, ja, irgendwie okay. Legendärer Typ. Der ist ja Wimbledon da auch Member logischerweise als ehemaliger Sieger 87. Du erinnerst dich an das traumatische 87er Wimbledon-Turnier, weil Becker ja 85 und 86 gewann und 87 dann in der zweiten Runde verlor. In der ersten Runde gewann er gegen einen deiner Star-Coaches, Karel Nowacek, Also ich schummel jetzt hier, weil ich hier das Draw nebenbei eröffnet habe. Nur mal, um dem Hörer auch nochmal das Gefühl zu geben, wer Karel Novacek ist. Becker hat den 4-2 und 4 weggemacht und spielte dann in der zweiten Runde gegen wen, erinnerst du dich, gegen wen er da verloren hat, auf den Friedhof der Stars?
Peter Doohan, ist das richtig?
Peter Doohan, das ist doch der Name, den wir als Becker-Fan alle noch präsent haben, oder?
Ja, ne,
das ist doch krank, dass man so einen Kram im Gehirn hat, irgendwie, oder?
Ja, vor allem, weil man von Peter Doohan danach, glaube ich, nie wieder was gehört hat.
Aber da hat er kurze Zeit und schlechte Laune bereitet, so viel steht fest. So, ja, der liebe Pat Cash hat 87 Wimbledon gewonnen und ich gebe dir jetzt einen freundschaftlichen Hinweis hier. Er ist durchs Feld geflügt. Wie viele Sätze hat er verloren in den 7 Runden?
Wenn du so fragst, 2?
1.
1 nur, ich wollte erst.
Der hat sie alle, also das kann ja, also wenn irgendjemand langweilig ist, und er weiß nicht mehr, was er tun soll.
Ja, krass, ja.
Der hat wirklich alle glatt weggebügelt und er hat nur einen Satz verloren gegen einen Holländer, der für Clipper Bundesliga in Hamburg gespielt hat. Wenn du den Namen kennst, dann ziehe ich meinen Hut.
Ja, bei Holländer.
Ist richtig.
An sich hätte ich sofort gesagt Paul Harhuis, aber hat er bei
Nee, davor
gespielt?
Noch. Der hat auch aus dem dritten Stock aufgeschlagen.
Michel Schaper, ja, genau, das war so ein Riese, ne, ja. Okay.
Ja, der hat nur einen Satz verloren. Cash, erste Runde, 0-3 und 2 gegen Freeman, dann McNamee, 5-4-2, dann Schapers, dann Guy Forget, 6-2, 6-3, 6-4, und dann hat Cash Sivujinovic in 3 Sätzen weggemacht, Connors, 6-4, 6-4, 6-1, ja, richtig, genau. Und dann im Finale Lendl auch in 3 Sätzen.
In 3 Sätzen? Das habe ich jetzt nicht
gesagt. Ja. Also er hat nur gegen Michel Schapers einen Satz verloren.
Krass, ja. Ja, der hat natürlich dieses Volley-Spiel, war ja auch so schnell am Netz und so schnell unten. Gerade die tiefen Volleys von Pat Cash waren ja legendär. Also,
So hätten wir alle gerne Volley gespielt, oder?
Ja, klar, ja. Ja.
Erinnerst du dich an die Australier bei den Jugendturnieren? Ich erinnere mich an Philipp Pussis, wie der irgendwie Ellerbeck und Co. mitgespielt hat und Ahrensburg, die Turniere.
Nee, das habe ich nicht miterlebt, ne?
Boah, Wahnsinn. Also es war auffallend, wie die Australier eben voliert haben dort. Die sind aus Perth, glaube ich.
Dadurch, dass wir ja auf viel auf Teppich, auf schnellen Belegen gespielt haben, auch viel Doppel gespielt haben früher, war ja unsere Generation auch noch so, dass wir auf den schnellen Belegen ganz gut klarkamen, ne? Oder auch
ja, die Schleswig-Holsteiner haben hervorragend voliert, insbesondere Simon Aust und Andreas Nowke.
Ja, da hast du ja auch zwei Legenden rausgeholt, ja, genau.
Ja.
Nowke ist auch noch, okay.
Okay, pass auf, jetzt kommen wir zu deinen Star-Coaches und zum eigentlichen Teil des Tennis-Abiturs. Also das war schon mal eine Eins mit Sternchen, ne? Highest Ranking von Michael Tillström.
32?
39, also ist ein Punkt. Omar Camporese, Highest Ranking.
21?
27, auch ein Punkt. Okay. Francesco Clavet. Jetzt wird's schwierig. Spanier, glaube ich. War es Linkshänder?
Ja, Linkshänder. So ein
typischer
Zwirbler, der dann 3 Meter der Grundlinie und früher alle so gespielt. 23?
89.
Nee.
Franziska, hör auf hier, mach mich nicht fertig. Es kann eigentlich nicht sein, ne? Ich habe hier Wikipedia als Quelle. Nee, pass mal auf, ich gebe hier nochmal ein. Das ist natürlich bitter, wenn ich jetzt hier Wikipedia als Quelle habe. Francesco Clavet. Ja, man weiß es nicht, ne? Gibt ja irgendwelche ehemaligen Gegner, die da das Ranking verändern. Man weiß es nicht.
Hast du reingeschrieben. Ach,
Francesco Clavet. Spricht man das überhaupt so aus? Clavet?
Clavet. Doch, Clavet müsste da spannend sein, ja. Der hat, warte mal, wir haben es...
So, pass auf. Website. 4,2 Millionen Highest Ranking 18. Ich entschuldige mich. Ja. 18, was hattest du gesagt?
Ich hatte 23 gesagt, glaube ich.
Ja, guck mal, noch ein Punkt. Jan Gunnarsson. Ja. Jetzt machen wir nicht fertig. Das, wie highest ranking?
32?
20.
Ach doch, so. Oh, da habe ich jetzt bei dem Mann, der bei uns am meisten Events gemacht hat über die Jahre, der ist ja wirklich da
extrem. Den hat meine Mutter geliebt am Roten Baum.
Ja, der so. Ist einfach
der super war, sympathisch. Der war Typ ein Publikumsliebling. Und,
okay, ja, ja, ich, okay.
Als der war
so richtig von damals so auf dem Schirm gehabt, aber ja, der, ja, was hat deine Mutter gesagt über ihn?
Ja, die haben den alle geliebt. Also der war so Kategorie Yannick Noah ein bisschen fast. Also Yannick Noah war unglaublich beliebt. Guck mal, hier steht 25 auf der ATP-Tour. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe hier Wikipedia. Ach, okay. Naja, du, steck mal nicht drin. Nee, der war unglaublich beliebt. Es gab ja so einige Spieler am Roten Baum, die, auch wenn sie nicht deutsch waren, beliebter waren als die anderen. Also ich würde behaupten, LeCompte, ja, ja. Noah... und Gunnarsson zählt auch dazu.
Ja, stimmt. Das passt auch, weil der Janne Gunnarsson, der ist auch in den Ferienclubs einfach unglaublich beliebt. Der ist auch wirklich seit vielen Jahren mit uns dabei und das gibt viele Gäste, die kommen immer wieder zu den Camps mit ihm. Der ist einfach ein super, super Typ und super angenehmer Mensch, ja. Das ist tatsächlich so. Und auch lustig einfach als von seinem Charakter, ja. Also, ja, das passt, wenn du sagst, der war früher schon so
naja. Beliebt, ja. Ja. Und dann haben wir noch, last but not least, ich hatte ihn vorhin schon erwähnt, Thomas Behrendt, highest ranking.
Das würde ich jetzt sagen, so 62 oder ja.
74.
74, ja, jetzt
habe ich doch. Lassen wir mal gelten, das sind ja ungefähr 10. Lassen wir mal gelten. Ja. Also, du hast das Tennis-Abitur auf jeden Fall bestanden, du kennst deine Coaches, also deswegen ist die Folge dementsprechend dann auch vorzeigbar gegenüber den Star-Coaches, weil okay. Wenn du jetzt weit daneben gelegen hättest, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, der Frank, der kennt uns ja gar nicht, also Hut ab.
Ja, ja, gut, gut, zum Glück.
Bin tief beeindruckt und ja, du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber genau solche Themen, so ist ja dieser Podcast im Prinzip auch entstanden, weil wir nach den Punktspielen uns immer genau so einen Kram halt gefragt haben oder einfach darüber geredet haben und dann hat irgendeiner den Namen Omar Camporese am Tisch erwähnt beim Punktspielessen und dann, ah, der hat doch da gegen Becker und weiß ja selber, wie solche Gespräche dann einfach weiterlaufen.
Am Ende ist ja auch immer noch, die Spieler aus dieser Generation sind natürlich immer noch beliebt, weil das einfach so die, ja, vielleicht auch die interessanteste Generation damals war, ne, wo alle am meisten noch Tennis geguckt haben. Also das ist trotzdem irgendwie, sind das immer noch die Legenden aus diesen, auch wenn die alle natürlich schon ein bisschen älter werden, das alles auch alles schon ein paar Jahre her ist, ne? Also wenn man überlegt, ne, wie lange das jetzt die Becker-Zeit jetzt mittlerweile her ist, aber ja, irgendwie war das so damals doch die spannendste Zeit, würde ich sagen, ne?
Ja, ja. Absolut. Man lebt immer ein bisschen in der Vergangenheit.
Das ist leider so, ja. Ja, stimmt, ja.
Mein lieber Frank, famous last words. Gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, was ich dich hätte fragen sollen? Möchtest du noch was loswerden an unsere Hörer? Eine alte Folge empfehlen oder keine Ahnung?
Ja, alte Folge, was du jetzt vorhin auch gesagt hast mit Jörn Renzenbrink, also die fand ich auch super, die Folge. Und Jörn ist ja auch von uns ein oder auch ein guter Bekannter oder mittlerweile Freund von mir, der auch viele Events macht. Also das, die fand ich super, die Folge. Das war
böse Fighten wird dann, ist das Stichwort.
Ja, und den einen Spieler, den man nicht nennen durfte, ne? Weißt du noch, den du nicht fragen durftest,
ja, ja.
Den er nicht so gerne antworten wollte.
Jeremy Bates.
Ja, genau. Mit Jeremy Bates haben wir auch ein Event gemacht, ja. Das
wenn du Pech hast, hört Renze das und dann kommt er nicht im Herbst.
Ja, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht so eine Vertragsklausel einbaue, dass er, ja. Er oder ich so, ne? Genau, wenn er sagt,
naja.
Jeremy Bates kommt wieder. Nee, nee, aber der Jeremy Bates ist natürlich, für die Engländer ist der wiederum legendär. Und ja, nee, sonst, nee, also wenn, von meiner Seite war sehr nett mit dir zu plaudern und also. Ja, wie gesagt, kann ich ja kurz nochmal auf die Firma eingehen. Also sunball-tennis.com ist unsere Website. Und wir freuen uns natürlich über jegliche Anfragen. Meine E-Mail ist die info@sunball-tennis.com. Also jeder Trainer oder Tennisspieler, die bei uns vielleicht mal Urlaub machen. Also wir haben da von bis vom sagen wir günstigeren Hotel auf Mallorca bis zum hochpreisigen und Resort oder Cluburlaub bei Aldiana zum Beispiel. Für Aldiana sind wir auch seit über 15 Jahren der Tennispartner. Also wir freuen wir uns natürlich über jegliche Anfragen oder Nachrichten. Und ja, deswegen, sorry nochmal, die Werbung in eigener Sache.
Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ich stehe da auch Gewehr bei Fuß. Also wenn irgendjemand Interesse hat, irgendein Trainer, sprecht mich einfach an. Ich bin ja hier und da auf zahlreichen Tennisveranstaltungen unterwegs oder schreibt mir eine Nachricht, dann leite ich das sehr, sehr gerne weiter an Frank Henze von Sunball. Super, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, wer gewinnt Wimbledon? Was meinst du? Damen, Herren, hast du da ein Bold Prediction? Und wer wird Europameister Fußball?
Fußball muss ich immer sagen, Deutschland, weil ich das einfach auch hoffe. Aber es ist ja, wie man auch gesehen hat, jetzt ist ja absolut unvorhersehbar. Also deswegen beim Fußball auch zu tippen ist teilweise so.
Ja, ja.
Gewinnen ja meistens bei Tippspielen die, die überhaupt keine Ahnung haben, weil die einfach irgendwas tippen. Also, da sage ich einfach mal Deutschland und Wimbledon. Ja, würde ich wahrscheinlich sagen, auch nach den Eindrücken von Halle, vielleicht Sinner. Auch wenn ich hoffe, dass Zverev das irgendwann mal schafft. Irgendwelche Überraschungsspieler vielleicht auf schnellen Belag. Waren ja jetzt so ein paar, ne? Wer hat da gegen Alcaraz gewonnen? Der war doch sehr gute Linkshänder. Wie hieß der noch?
Der Engländer?
Ja, der
Draper?
Ja, der hat ja wirklich. Ich meine, vielleicht kommt ja so einer auch mal weit, aber gut, der wird jetzt natürlich nicht gewinnen. Aber auf Rasen sind natürlich schon Überraschungen eher möglich, vielleicht als in Paris.
You'll never know.
Ja, genau. Ne?
Und bei den Damen?
Bei den Damen würde ich mal sagen, Sabalenka aufgrund ihrer
würde ich auch sagen.
Power, ne, das, ja. Oder Świątek, werde ich mal die beiden, die anderen. Ja.
Da gehst du auf Nummer sicher und riskierst eine Quote 1 zu 1,1.
Ja, waren jetzt keine spektakulären Tipps, aber die Überraschungen sind ja auch selten geworden, dass da jetzt irgendwie der absolute Nobody gewonnen hat. Das ist teilweise nicht zu erwarten.
Naja. Okay. Frank, mein Lieber, dann vielen Dank und alles Gute nach Köln.
Bis bald, vielleicht mal in Hamburg wieder, ja. Okay.
Würde mich freuen. Tschüss.
Ja, ciao.
You cannot be serious!
Folgt Doublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.